wenn man diese Ebenen der Anfechtung und der Angriffe sieht, auch was Gott natürlich zulässt, weil er ja unser Herz kennt. Wenn man 1. Mose 6, Vers 5 liest, wie Gott das Herz des Menschen sieht, da sagt er, es ist ein völlig verderbtes Gerät, ich sage es in meinen Worten. Aber unabhängig von dem, dass wir diesen Dingen ja nicht ausweichen können, haben wir ein ganz anderes Problem. Und zwar, wenn die Anfechtung zur Katastrophe führt, dann hat eigentlich der Teufel sein Ziel erreicht und er hat eigentlich immer nur ein einziges großes Ziel. Und dazu lese ich uns Prediger 8, Vers 3, den ersten Teil. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen. Man muss sich das einfach bewusst sein. Wir sind Sklave Jesu Christi, wir sind Kinder Gottes. Paulus sagt an anderer Stelle im 2. Korintherbrief, ich bin oder wandle vor Gott in Christus. Und in dem Moment, wie ein Mensch nicht mehr vor Gott in Christus wandelt, der Jesus sagt es in Johannes 15, wenn jemand nicht in ihm bleibt, dann passiert etwas, dann geht die ganze Schutzzone weg und dann schlagen diese Anfechtungen ungeschützt durch. Weil wir dürfen die Bibelstelle nicht unterschätzen, ich habe die eigentlich gekannt, aber ich habe sie nicht verstanden. Steht im Johannesevangelium Kapitel 14 und hier haben wir eine sehr, sehr entscheidende Aussage. Da sagt der Herr Jesus im 30. Vers, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Das ist der entscheidende Punkt. Ich habe nur einen einzigen Vollschutz, wenn ich in Christus bleibe, also in der richtigen Haltung von Jesus gegenüber. Und das Ziel des Teufels, gehen wir mal nicht auf die Erziehung Gottes, sondern auf diese Angriffe mit der Anfechtung, die haben ein einziges Ziel, dass ich vom Angesicht Jesu hinweggehe. Das heißt, dann hat er nämlich freie Bahn. Das ist das Bösartige. Nun hat Gott alles getan. Man könnte jetzt sagen, warum lässt Gott es zu? Er lässt es nicht zu, sondern die Bibel sagt was ganz Einfaches in Hebräer 10, 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für allemal. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Damit sagt die Bibel praktisch, wir haben ein vollkommenes Opfer. Diesem vollkommenen Opfer ist laut 1. Korinther 12, Vers 18 enthalten mit der Wiedergeburt mein Platz am Leib Christi. Das heißt, was ich für eine Aufgabe habe. Da gehört dazu 1. Petrus 4, Vers 10, meine persönliche Begabung, die Gott mir gegeben hat, um Gott zu dienen. Römer 12, die ersten drei Verse, vor allem Vers 3, das Maß des Glaubens, was ich für eine Kapazität habe, was ich alles leisten kann. 2. Korinther 10, Vers 13, letztlich mein Arbeitsfeld. Es ist alles da. Epheser 1, Vers 3 sagt, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Mit jedem. Das ist auch der Grund, warum ich zu niemand Gläubigem sage, der Herr segne dich. Das sage ich zu den Ungläubigen, aber zu den Gläubigen sage ich es nicht. Weil die sind gesegnet. Da muss ich was anderes sagen. Da muss ich sagen, Herr, oder muss zu demjenigen sagen, ich wünsche dir, dass der Herr bewirkt, dass dieser Segen, den du hast, zur Wirksamkeit kommt. Aber er hat ihn. Kolosser 2, 9 und 10. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr Gläubige seid zur Fülle gebracht in ihm. Es ist alles da. 2. Petrus 1, Vers 3. Die Kraft Gottes hat uns alles gegeben. Es ist alles da seit der Wiedergeburt. Und jetzt vereinfacht sich das ganze geistliche Leben. Und zwar in Epheser 1, Vers 17, das ist eine ganz zentrale Bibelstelle, die wir vielleicht eher theoretisch liest, aber praktisch hat die ganz einfachen Zweck, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Vollerkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt, ich habe ein vollkommenes Opfer. Ihr müsst euch das so vorstellen, bei der Wiedergeburt bekomme ich ein Paket. Und in diesem Paket ist alles drin. Nun wirkt das Paket natürlich nur, wie mein Wachstum ist. Bin ich ein Baby in Christo, dann habe ich nur die Reaktionen, die ein Kind hervorbringen kann. Ein Kind, nehmen wir mal an, ein genialer Pianist hat als kleines Kind genau diese Fingerchen, die später und dieses Nervensystem, das in der Lage ist, ein genialer Pianist zu sein. Aber als Baby kann er das nicht, da kann er nicht einmal den Schnuller halten, bis er gewachsen ist. Und so ist geistlich. Ich habe dieses Paket, aber es passiert nichts, bis ich wachse. Das ist das göttliche Programm. Wie in der Natur sagt er, zuerst der Halm, dann die Ehre und am Schluss die Frucht, die drin ist. Und so hat Gott alles getan, in dem Paket ist alles drin. Jetzt sagt er hier im Epheserbrief, wir müssen praktisch beten, dass wir erkennen, was in uns drin ist, dieses Paket. Und jetzt sagt er, die wir glauben, sobald ich das im Glauben annehme, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass ich alles habe, dass Gott mir alles gegeben hat, dass alles perfekt ist und auch, dass ich völlig frei bin von jeder Sünde, frei bin von jeder Finsternis. Sobald ich das im Glauben annehme, passiert es. Und jetzt erklärt er etwas, er sagt dann im 19, dass dann eine überwältigende Größe von Kraftwirkung hinein in uns ausgelöst wird, sobald ich glaube. Und jetzt erklärt er, das ist eine Wirksamkeit, da steht im Griechischen das Wort für Energie, also wir haben das Wort im Deutschen als Energie bezeichnet, der Macht, da steht das Wort, das wir im Deutschen mit Kontrolle wiedergeben würden, seiner Stärke, ist neutral, einfach stark. Das heißt, die Bibel sagt, wenn ich erkenne, was in mir ist, wenn ich kindlich im Glauben hier vorm Angesicht Jesu bleibe und das im Glauben annehme, dann kommt es zur vollen Wirksamkeit. Wenn ich das aber nicht tue, das kann zum Beispiel passieren, weil der Teufel mir die Schallplatte laufen lässt. Jetzt kommen wir zu einem ganz üblen Aspekt der Schallplatte. Jeder, der Schallplatten besitzt oder besaß, weiß, wenn eine Schallplatte zerkratzt ist oder alt ist oder dreckig ist, vor allem wenn sie dreckig ist, dass sie dann springt. Dann springt die Schallplatte immer am gleichen Punkt und dann passiert bei mir geistlich genau das Gleiche. Wenn ich zum Beispiel nicht gereinigt bin durch Jesu Blut, dann kann es sein, dass die Schallplatte immer einen Punkt aufhört und springt. Und dann drehe ich mich immer nur noch um kürzere Dinge, um einfachere Gedanken. Das heißt, es verkürzt sich sogar. Und am Schluss drehe ich mich nur noch um einen Gedanke. Und was ist dann die Folge? Ganz einfach. Ich werde vom Angesicht Jesu Christi verscheucht. Ich stehe nicht mehr vor Gott in Christus. Und in dem Moment wirkt mein Platz am Leib Christi nicht. In dem Moment wirkt mein Maß des Glaubens nicht. Meine Gnadengabe wirkt nicht. Mein Arbeitsfeld wirkt nicht. Das heißt zu Deutsch, ich werde ausgeschalten für Gott, obwohl ich ein Gotteskind bin. Und genau das will der Teufel. Und jetzt kommt halt das Ungeheure. Ich muss mir bewusst sein, dass Anfechtung nicht Anfechtung ist, weil es halt Anfechtung gibt, sondern dass hinter einem Großteil der Anfechtung, nicht hinter der Anfechtung, die aus der Erziehung Gottes kommt, die ist positiv. Aber ein Großteil der Anfechtung hat unter anderem vom Teufel her den Zweck, mich zu zerstören, mich kaputt zu machen geistlich und mich vom Angesicht Jesu zu vertreiben. Einfach ein ganz praktisches Beispiel. Als ich ein junger Gläubiger war, da habe ich mich sehr stark mit den eigenen Sünden auseinandergesetzt. Und wenn ich den Eindruck hatte, ich sage ausdrücklich den Eindruck, das Gefühl. Und Gefühle sind gefährlich, weil Gefühle auch bei der Anfechtung missbraucht werden. Ihr kennt ja alle die Geschichte vom Isaak. Wen hat denn Isaak gefühlt? Er hat letztendlich gefühlt, dass es Esau wäre. Da sagt dann, die Stimme ist aber die Stimme Jakobs. Das Gefühl hat ihn betrogen. An der Stimme, Bild fürs Wort Gottes, hätte er erkannt, dass es der Jakob ist. Aber er hat sich auf sein Gefühl verlassen. Gefühl ist gefährlich. Jetzt fühle ich das oder denke das, dass es einfach so ist, wie ich es mir vorstelle, auch geistlich. Und dann passiert eigentlich das, was der Teufel will. Dann kriegt er mich auf die schiefe Ebene. Und in dem Moment, wenn ich auf der schiefen Ebene bin, dann geht immer mehr kaputt. Dann geht Beziehungen kaputt. Dann geht geistliche Schiene kaputt. Dann geht Gemeinden kaputt. Da geht Dienste kaputt. Das ist also im Teufel sein Mittel, um alles kaputt zu machen. Und je mehr ich hier drin bin und nicht mehr vom Angesicht Gottes stehe in Christus, je schneller läuft die Schallplatte. Also, wenn mir die Leute sagen, dass die Insassen der Psychiatrie zu 50% aus Gläubigen bestehen, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Prozentsätze je nach Land, das ist unterschiedlich, aber sage ich es mal vorsichtig, 0,5% schätzt man, dass in Deutschland Gläubige sind, wirklich Gläubige, Wiedergeborene. Ich weiß nicht einmal, ob der Satz nicht zu hoch ist. Wenn man das schätzt und dann sieht, wie der Anteil derer ist, die psychisch zerbrochen sind durch diese Anfechtung, dann kann man nur entsetzt sein. Und dann muss klar sein, Gott will das nicht. Es muss klar sein, Gott will das nicht. Gott hat alles getan. Er hat ein vollkommenes Opfer gegeben. Ich habe völlige Reinigung durch Jesu Blut für jede Sünde. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Meine ganze Sündernatur ist gebrochen, sobald ich es im Glauben annehme. Mein ganzes Paket, was Gott mir gegeben hat, an Segnungen, an Gnade, an Dienstausrüstung, ist alles da gemäß meinem Wachstum. Das Einzige, was ich tun muss, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt der Anfechtung. Wenn es um die Anfechtung im Erleben geht, dann geht es natürlich um Enttäuschungen. Weil der Teufel wird alles tun, dass ich Enttäuschungen erlebe und dass ich dann beginne, vom Angesicht Jesu zu weichen. Und je mehr ich vom Angesicht Jesu weiche, vielleicht sogar Hader empfinde oder Bitterkeit, je mehr läuft die Schallplatte, das ist klar. Dann schießt der ein Pfeil nach dem anderen, ich habe keine Abwehrmöglichkeit. Und da kann man nicht sagen, warum lässt Gott es zu, da muss man sagen, warum bin ich so dumm als Gläubiger, mir das gefallen zu lassen. Wisst ihr, ich war ein junger Gläubiger, habe mich um meine Sünde gedreht. Ich habe es empfunden, es war ein Gefühl. Da bin ich hingegangen und wollte besonders fromm sein. Dann habe ich ein DIN A4 Blatt genommen, habe mich zurückgezogen, eine längere Zeit. Und dann habe ich jede Sünde, die mir einfiel, selbst wenn ich sie schon vergeben hatte, einfach alles, was noch da war, habe ich aufgeschrieben. Ich habe mich ausgepresst wie eine Zitrone nach Sünden. Und wenn die alle aufgeschrieben waren, dann bin ich hingegangen und habe dem Herr Jesus bekannt, wie ein kleines Kind, alles tabellarisch, alles runterbekannt. Wenn ich alles bekannt hatte, dann habe ich das Blatt zerrissen, habe es in den Dreckeimer geschmissen und dann konnte ich in der Regel fassen, dass es vergeben ist. Eines Tages las ich Epheser 2, Vers 13 und 14. Die ihr ferne wart, ihr seid nahegebracht durch das Blut des Christus, er ist unser Friede. Dann habe ich gesagt, Moment einmal, unabhängig, dass ich jetzt bis in die Vergangenheit alles ausbohre, jetzt bin ich mir gerade gar keiner Sünde bewusst, aber ich habe das Gefühl, es ist wieder alles daneben. Wenn ich jetzt wie ein kleines Kind einfach das glaube, Epheser 1, 17 und Folgeverse, wenn ich das glaube, was geschrieben steht, dass ich durchs Blut Jesu nahegebracht bin, bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich durch dein Blut nahegebracht bin, du bist mein Friede. Und derselbe Sekunde hatte ich genau der gleiche Effekt wie mein stundenlanges Bußgebet. Da war mir klar, nicht mein Gefühl, sondern Tatsache sind es, die Gott will. Und sobald ich vom Angesicht Jesu lebe, hört der ganze Zirkus auf. Und dann hat die Anfechtung aufgehört. Aber dazu muss ich Hebräer 10, Abvers 19 tun. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorgang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ich weiß nicht, ob uns das klar ist, was die Bibel hier sagt. Das ist eine ungeheure Tatsache. Die Bibel beschreibt, Epheser 6 ab Vers 10, dass im Lufthimmel ein Dämonengürtel ist. Dort sitzen die Dämonen, die Finsternismächte. Darum ist es so gefährlich, wenn andere Religionen, ob das dann hinduistisch, buddhistisch, ob das islamisch, ob das selbst psychologisch, wenn man in die Transzendenz vordringt, zum Beispiel, das wissen die wenigsten, auch der Islam hat Mystik, zum Beispiel die Derwische, wenn man dann mit der Mystik in die Transzendenz vordringt, auch Charismatik, wenn man in die Transzendenz vordringt, ohne den biblischen Weg zu gehen, dann trifft man auf diese Finsternismächte. Wenn man das tut, dann schießen sie natürlich, weil ich schutzlos bin in dem Moment, ihre Pfeile ab, dann explodiert die Anfechtung und dann grast sogar die Schallplatte. Und aus dem Grund hat hier der Herr Jesus etwas getan. Könnt ihr euch erinnern, im Daniel, ab Kapitel 10 werden Dinge beschrieben, zum Beispiel, da kommt ein Engel und sagt, ich konnte Israel nicht helfen, weil der Fürst, da geht es um den Fürst von Persien, um den Fürst von Griechenland, er hat Widerstand bekommen von Finsternismächten. Und erst als er diesen Dämonengürtel durchbrochen hatte, konnte er Israel helfen. Und jetzt sagt die Bibel hier was ganz Einfaches. Sie sagt, der Herr Jesus hat bei seiner Auferstehung einen neuen Weg geschaffen, durch diesen Gürtel der Finsternis hindurch. Und er sagt hier, bis ins innerste Heiligtum. Das heißt, ich habe jetzt durch Jesu Blut, sobald ich komme und sage, Herr Jesus, durch dein Blut gehe ich jetzt diesen lebendigen Weg, kann ich ins innerste Heiligtum gehen. Das heißt, da kann mich keine Finsternismacht aufhalten. Ich kann wie ein kleines Kind im Glauben vors Angesicht Jesu gehen durch sein Blut. Und jetzt sagt er, da kann mein Gewissen zur Ruhe kommen, da kann ich völlige Reinigung empfangen, da kann mein Herz wirklich zur Ruhe kommen, im Glauben. Und das ist das, was der Paulus meint, wenn er sagt, vor Gott in Christus. Das ist auch das, was der Jesus meint, in ihm zu bleiben. Und genau darum geht der Kampf. Die Anfechtung, die der Teufel dann laufen lässt, zielt darauf, dass ich diese Haltung verlasse. Ich gehe einfach weg. Ist ja klar, in dem Moment, wenn ich nicht mehr vor Gott in Christus bin, kann er nicht mehr Hebräer 4, Vers 12 an mir tun durchs Wort Gottes. In dem Moment kann ich nicht mehr unterscheiden, was ist Geist und Fleisch. In dem Moment kommen meine Gedanken. In dem Moment werde ich freiwillig. In dem Moment wird meine Seele wie ein Landeplatz und jetzt schießt der Teufel seine Pfeile ab, lässt seine, ich sag's einmal, unbekannte Flugobjekte bei mir landen und jetzt kommen die in Gedanken und dann werde ich langsam aber sicher vom Evangelium abgedrängt. Ich bin jetzt 42 Jahre gläubig. Ich kenne von links außer noch rechts außer fast alles. Aber was mich völlig schockiert hat, was in den letzten Jahren bei den bibeltreuen Gemeinden passiert ist. Wie sie eine nach der anderen sich geöffnet haben, wie sie umgekippt sind, wie sie im freien Fall zugrunde gegangen sind. Von uns befreundete Gemeinde, unfassbar, was da passiert ist. Wenn du genau nachforschst, triffst du immer auf diese Dinge. Zum Beispiel die Bibel sagt, die Gemeinde ist eine kleine Herde. Die Bibel sagt, sie werden euch hassen um meinetwillen. Der Name Jesu ist verhasst in dieser Welt. Jetzt kann ich doch nicht hingehen und einfach, weil ich nicht mehr der biblische Befund als Realität erachte und nicht mehr vom Angesicht Jesu stehe, wenn es nämlich passiert, dass ich da wegkomme, da komme ich plötzlich auf die Idee, was muss ich machen, dass die Gemeinde läuft. Das heißt, ich bin dann enttäuscht, weil die Gemeinde nicht gewachsen ist, wie ich es gern hätte. Weil ich nicht so viele Leute habe, wie ich gerne hätte. Da ist man enttäuscht. Und in dem Moment, wenn man enttäuscht ist, dann passiert Folgendes. Dann sucht man einen anderen Weg. dann öffnet man sich den Gedanken, die dann kommen. Ob die jetzt vor Gott sind, ob die vom Teufel sind oder von mir selber, das spielt dann in der Regel gar keine Rolle. Weil die falschen Propheten sagt zum Beispiel Gott, klipp und klar, sie weissagen das, was in ihrem eigenen Herzen ist. Das kann auch meine eigene Vorstellung sein. Aber in dem Moment verlasse ich den Schutzraum, wo der Herr Jesus mich schützt, öffne mich den feurigen Pfeilen des Teufels und jetzt werde ich systematisch bearbeitet und jetzt entsteht eine Festung. Das muss jetzt keine Festung sein, die mich psychisch quält, also wie mangelnde Heilsgewissheit oder solche Dinge. Das kann jetzt eine Festung sein, wo ich plötzlich beginne, das Evangelium so zu sehen, dass ich Erfolg haben muss. Und dann fangen die Leute ja, größte Gemeinde, größter Zuwachs, größte. Gott sagt, das ist eine kleine Herde. Guck, ich komme in eine Versammlung, der Bruder ist mir einer der liebsten Brüder, die ich kenne. Er sagt zu mir, ach ja, Karl Hermann, kommst du wieder? Sag ich, ja, ich komme zu denen am Sonntagnachmittag um 14 Uhr. Und er sagt mir, ah, zur Zeit sind wir wenige. Und ich sage, ich mache mir nichts aus. Jetzt sind wir gerade 3. So, stör mich nicht. Ich gehe da genauso hin, wie wenn es 500 wären. Ich predige denen 3 mit der gleichen Begeisterung und Herzensoffenheit, wie jetzt, wenn es eine riesige Gemeinde wäre. Mir egal. Die 3, die da sitzen, um die geht es jetzt. Wisst ihr, das Reich Gottes ist doch nicht eine Masse von Zahl. Die Bibel sagt, das Reich Gottes besteht in Kraft. Also gehe ich hin, wenn es wenig ist, doch mir egal. Wisst ihr, und das ist die Falle. In dem Moment, wie ich mich durch die Anfechtung vom Angesicht Jesu abdrängen lasse, das ist die gefährlichste Art der Anfechtung, nämlich als Wirkung. Wenn ich vom Angesicht Jesu wegkomme, dann öffne ich mich den menschlichen Gedanken. Und dann kommt das Irdische. Jakobus 3, Vers 13 sagt, irdisch, seelisch, dämonisch. Es fängt immer an mit menschlich. Immer an mit irdisch. Aber dahinter lauern die Dämonen und irgendwann haben sie mich. Indem sie mich auf eine Ebene drängen, wo ich alles kaputt mache. Und das kannst du dann nicht erklären. Dann hast du einen Prediger, der jahrelang gepredigt hat, ich könnte euch den Namen sagen, in Deutschland ein führender Evangelist, hat wunderbare Bekehrungen herbeigeführt und dann plötzlich macht es Peng und er haut ab, lässt seine Frau mit 6 Kindern sitzen und haut mit einer anderen Frau ab. Was ist das? Unerklärlich. Nein, es ist erklärlich. Da ist vorher genau das passiert. Prediger 8, Vers 3. Er hat sich vom Angesicht Jesu verscheuchen lassen. Er kam langsam auf die schiefe Ebene. Er hat nicht mehr den Vollschutz Jesu gehabt. Und in dem Moment war seine Seele offen. Die feurigen Pfeile sind durchgekommen. Er konnte die Anfechtung nicht mehr abwehren, weil er die falsche innere Haltung eingenommen hat. Wisst ihr, das ist der Tod für alles geistliche Leben. Wenn ich nicht mehr vor Gott in Christus stehe, wenn ich den Enttäuschungen Raum gebe. Ich sage es euch ganz ehrlich. Wenn ich nur nach meinen menschlichen Enttäuschungen gehe würde im Reich Gottes, hätte ich schon lange alles hingeschmissen. Vielleicht schon vor 40 Jahren. Wisst ihr, das gehört dazu, die Enttäuschungen gehören dazu. Du musst von Menschen enttäuscht werden, wir werden das im letzten Teil sehen, dass du dich allein auf Gott verlässt. Das ist normal. Guckt her, David. David war doch ein Mann. Also der David ist für mich, ich mag den aus 2 Gründen. Er hatte einen extremen Charakter und er hat ihn nicht verleugnet, hat trotzdem Gott gedient. Irgendwo fühle ich mich da verstanden bei ihm. Aber dann passiert Folgendes. Er war ja kein sehr sensibler Mensch. Als dann wirklich sein eigener Sohn ihm der Aufstand macht, der fliehen muss, da kommt ein Mann namens Simei vom alten König von Saul her geprägt und fängt an, ihm zu fluchen und mit Steinen nach ihm zu werfen, dem großen König Israels. Und die Söhne der Zeruja, das war ja Verwandte von David, Joab und Konsorten, die haben relativ, ich war der Amasa, wenn ich es richtig weiß, die haben dann einfach gesagt, komm, wir schlagen ihm den Kopf runter. Und jetzt kommt der Unterschied. Jetzt kommt eine Lektion, auch neutestamentlich, wie man mit Enttäuschungen umgeht. David hat Israel von den Philistern errettet. David hat unter größter Lebensgefahr seinen großen Gegenspieler Saul geschont. Er könnte ihn zweimal töten, unter anderem in einer Höhle. Er hat ihn geschont. Er hat immer geistlich gehandelt. Er war in Ordnung. Und jetzt bekommt er als Dank genau von der Seite Fluch und Schimpf und Schande und wird beschimpft. Und dann sagt er etwas, das werde ich nie vergessen. Er sagt, in dem Moment, wie die Söhne der Zeruah zum Schwert greifen, um ihn zu töten, lass ihn. Vielleicht hat der Herr es ihm geheißen. Jetzt plötzlich wechselt der David und sagt, vielleicht ist es gar keine Erfechtung vom Teufel, sondern vielleicht ist es Hebräer 12, Abvers 4. Vielleicht ist es eine Erziehung Gottes. Wisst ihr, und jetzt merken wir, dass wir nicht leichtfertig sagen dürfen, das ist vom Teufel, sondern müssen immer erwägen, ist es von Gott, ist es vom Feind? Was ist es? Ist es eine Erziehungsmaßnahme? Wir müssen nüchtern sein. Dann geht er hin und sagt, lass ihn, wenn es Gott gefällt, holt er mich zurück. Wir hatten eine große Trennung in der Gemeinde. Oder war es groß? Es waren 50 Leute, die weggegangen sind. Die sind weggegangen unter anderem, weil sie etwas wollten, was wir anderen, der Großteil der Gemeinde, nicht wollte. Es ging unter anderem, dass wir die Tür für bestimmte Verführungen nicht aufgemacht haben. Sie haben das gar nicht als Verführung gesehen. Sie wollten einfach offenere Linie. Wer wollte das nicht? Dann sind die Leute weggegangen. Es gab dann eine Gemeindeversammlung und nach der Gemeindeversammlung war ich ziemlich enttäuscht, ziemlich frustriert. Ich habe aber noch nicht alles gewusst. Hätte ich alles gewusst, wäre ich nicht enttäuscht, sondern wütend geworden. Es war gut, dass ich es nicht wusste. Dann war ich nur enttäuscht, das ist viel besser bei mir, als wenn ich wütend bin. Und dann lag ich auf dem Sofa zu Hause und meine Tochter, meine Jüngste, die ist ja noch bei uns zu Hause, die kommt ins Wohnzimmer rein und sagt, der sieht aus wie eine Leiche, der sieht aus wie tot. So war es auch. Und ich habe dann am Samstagabend, am Sonntagmorgen war Versammlung mit Abendmahl, ich habe dann gekämpft ohne Ende innerlich und war völlig frustriert, war kurz vorm Aufgeben. Und in dem Moment fiel mir der Simei ein. In dem Moment fiel mir ein, was Gott hier uns zeigt. Und ich habe dann angefangen zu beten, Herr, hast du es diese Leute geheißen? Und es ging nur ganz, ganz kurze Zeit. Gott hat zu mir geredet. Es ist nur wichtig, dass du vor Gott in Christus bleibst, dass Prediger 8, Vers 3 bei dir nicht geschieht. Ich kann es nur so erklären. Es ging ungefähr 2 Minuten, dann war ich da, wie wenn nie was geschehen wäre. Ich konnte am anderen Morgen in voller Kraft zu der Versammlung gehen, konnte das Abendmahl nehmen, war mit Menschen und Gott in Ordnung, hatte keine Bitterkeit mehr. Im Sekundenbruchteilen ist es geschehen, dass ich wieder vor Gott in Christus war. Es war alles weg. Wissen, das ist mir klar geworden, in dem Moment, wenn ich das Angesicht Jesu verlasse und mich meinen Gefühlen, auch meinen Eindrücken ergebe, spielt der Teufel mit mir Fußball. Ich habe keine Chance. Als der Wilhelm Busch in Essen war, er hatte eine ungeheuer große Büchersammlung. Ungeheure Büchersammlung. Ich habe ein Bild von seinem Bücherregal, wie das ausgesehen hat. Dann ist eine Bombe gefallen, genau auf sein Haus. Die Bücher waren alle kaputt, alles weg. Und dann steht er mittendrin in diesem Bombentrichter, wo mal sein Haus war, hat sich seines Hauses erinnert, seinen Besitz, seiner Bücher. Und plötzlich schießt es in ihn hinein und dann beginnt er zu beten. Warst du das, Herr? Und dann kommt er zur Gewissheit, dass Gott es zugelassen hat, dass es Hebräer 12 war, eine Erziehung. Und dann sagt er was ganz Einfaches. Du darfst das. Und in selben Moment kam die Seele zur Ruhe. Wisst ihr, ich sage es mal ganz vorsichtig. Mir ist etwas klar geworden. Wenn du eine Niederlage hast, menschlich, wenn du familiär was hast, das schief geht, deine Kinder laufen aus der Spur. Selbst wenn deine Ehe kaputt geht, wenn im Beruf du scheiterst, wenn irgendetwas völlig kaputt geht, egal was passiert, wenn in der Gemeinde die Gemeinde zerbricht oder man dich rauswirft, mich haben aus Bewegungen hinausgeäkelt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das ist einfach normal. Das gehört zum geistlichen Kampf. Es darf alles bewirkt werden, nur eines nicht. Diese ganze Anfechtung, das sind ja ungeheure Anfechtungen, das sind ja Enttäuschungen, das ist ja ein Erleben, das geht mir dann an die Substanz. Aber wenn das Erleben, die Anfechtung bewirkt, dass ich nicht mehr vom Angesicht Jesu stehe, dann habe ich die Schlacht verloren. Das heißt, das ganze Ziel bei mir ist, wenn es um Anfechtung geht, dass ich vom Angesicht Jesu nicht verscheucht werde. Und dass das, was ich erlebe, zweitrangig ist. Ich kann dann beten, Herr Jesus, du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Jetzt kann ich natürlich ganz fromm beten, zerstöre die Werke des Teufels bei den anderen. Aber ich kann auch zuerst beten, zerstöre die Werke des Teufels bei mir. Zerstör sie bei mir. Und wenn du sie bei mir zerstört hast, dann zerstörst du sie bei den anderen. Das ist ein biblisches Gebet, das kann man beten. Und dann kann man Haltung haben. Und im Griechischen gibt es zwei Worte. Man sieht es im Deutschen nicht. Es gibt auch kein deutsches Wort, das das unterscheiden würde. Und zwar, es gibt zwei Worte. Das Wort für gerettet heißt Sozo. Da kommt der Soter, der Heiland, der Retter her. Das ist das, gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen. Also wiedergeboren. Und dann gibt es ein zweites Wort, das heißt Ruomai, und das meint was völlig anderes. Wird oft auch mit gerettet, manchmal auch mit erlöst übersetzt. Aber das meint nicht in den Himmel zu kommen, sondern aus einer Not, aus einer Situation, aus einer Anfechtung, aus einem schlimmen Erleben, aus einer schlimmen menschlichen Situation gerettet zu werden. Und das schreibt Paulus mit diesem Wort in 2. Korinther 1, Vers 10. Er sagt hier, er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Versteht ihr? Wenn das nicht in meinem Herzen ist, dann werde ich mich gegen die Anfechtung nicht wehren können. Das ist ein ganz einfacher Grund. Ich muss sagen, Herr, du hast mich in der Vergangenheit gerettet. Ich könnte euch jetzt Beispiele erzählen, die sind ungeheuer. Bevor ich da auf dem Sofa lag, und ich habe es glaube schon mal erzählt, aber ist egal, und das Kreuz kaputt war, und ich dann vor Gott Buße tat über meinen eigenen Weg, und dann begonnen habe mit aller Schwachheit und versucht habe, wirklich hier richtig zu gehen, hatte ich vorher ungefähr Folgendes. Wenn ich um einen Parkplatz gebetet habe in Albstadt, in Albstadt ist ein Chaos, dann habe ich von 10 Gebeten, habe ich 9-mal keinen Parkplatz bekommen. Nachdem ich hier Buße getan habe, habe ich von 10-mal 10-mal einen Parkplatz bekommen. Wir sind jetzt im Raschplatz, wo es geregnet hat, was runterkam, sind wir vorgefahren, alles voll, kein Parkplatz. Ich habe ungefähr 10 Sekunden gewartet, dann ist genau vorm Eingang, dass die nur 2 Schritte machen, wo schnell Auto weggefahren und ich konnte reinfahren. Ich sage immer, ich hoffe, der Herr erhält es, aber das ist nicht gesagt, das kann sein, nächste Woche ist vorbei, da muss man es richtig verstehen. Aber das ist einfach das, wenn etwas klappt, dann kann ich Gott gegenüber vollkommen dankbar sein. Wenn es aber nicht klappt, dann muss ich genauso dankbar sein und ihm genauso dienen. Das heißt, meine Stellung vor Gott in Christus hat nichts mit zu tun, ob ich einen Parkplatz kriege oder nicht. Wenn ich nächste Woche keinen kriege, darf das nicht bewirken, dass ich anfange, oh Herr, warum kriege ich jetzt keinen Parkplatz? Das sind jetzt dumme Beispiele. Warum rettest du mich nicht? Warum konnte ich nicht schlafen heute Nacht? Warum hat jetzt mein Reifen einen Blattfuß? Ich kam vom Dienst, der Dienst war gigantisch, da lief alles wunderbar bis zu der Verkündigung und nach der Verkündigung ging nur noch alles schief. Ich habe sowas selten erlebt. Auf der Raststätte ist mir ein Fremdkörper ins Auge, dass die ganze Hornhaut zerkratzt war. Ich musste ins Krankenhaus. Ich musste dann vorher zur Apotheke. Als ich von der Apotheke wegfuhr, hat mich ein Geländewagen von hinten gerammt, hat Fahrerflucht begangen. Ich bin dann zu Hause gestanden und habe gesagt, Herr, es war ein Dienst. Warum passiert es im Dienst? Tja, ich muss jetzt ganz einfach sagen, ich weiß nicht, was der Teufel, ich weiß nicht, erziehst du mich, Hebräer 12, es ist völlig egal. Ich bleibe vor Gott in Christus. Ich erlaube meiner Seele nicht, sich zu öffnen, dass die feurigen Pfeile des Teufels durch Hader, durch Unzufriedenheit, durch solche Dinge wieder eine Schallplatte laufen lassen. Ich erlaube das nicht. Ich bleibe vor Gott in Christus. Wenn du es getan hast, dann darfst du das. Wisst ihr, so muss ich vorgehen. Wenn ich so vorgehe und glaube, er hat mich früher gerettet, er rettet mich jetzt und wird mich auch in Zukunft retten aus allen Nöten, egal wie es geht. Rettung muss nicht heißen, dass es gut geht. Ich habe schon Niederlage einstecken müssen, menschlich. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es gut war. Wisst ihr mal, wo ich mit meinem, ich war 42 Jahre auf der gleichen Bank und mein früherer Vertriebsleiter, das war mein bester Freund, und der hat eines Tages angefangen, Sachen zu tun, die einfach nicht in Ordnung waren, menschlich. Und ich habe mich dagegen gestellt und ich musste die Bank verlassen, musste nach Stuttgart. Jeder sagte zu mir, du kannst doch nicht 4 Stunden jeden Tag hin und her fahren, in einem Beruf, der ist doch ausgeschlossen bei deinem Dienst, das ist Wahnsinn. Und menschlich gesehen habe ich gesagt, also wenn es etwas gibt, das gar nicht passt, dann sowas. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, da war die Schlachterrevision, ich hätte zu Hause gar keine Zeit gehabt, die Texte zu lesen. Jetzt saß ich 3 Stunden wach im Zug und in den 3 Stunden habe ich die Texte gelesen. Wisst ihr, im Nachhinein muss ich sagen, Gott hat etwas gemacht, das war maßgeschneidert. Hätte ich aber den Pfeilen des Teufels nachgegeben, wie kann Gott es zulassen? Der weiß doch auch, dass du jetzt so einen schweren Dienst hast und überhaupt, jetzt wird es noch schwerer und deine Frau und deine Kinder und die Zeit. Dann hätte er meine Haltung vom Angesicht Jesu zerstört. Dann hätte der Teufel gesiegt. Ich weiß gar nicht, ob dann alles geklappt hätte. Wisst ihr, es geht bei allen diesen Anfechtungen nur um einen einzigen Punkt, dass ich das so verarbeite, ob es gut geht oder schlecht geht. Es gibt Dinge, die geht halt nicht gut. Wisst ihr, wenn ich jetzt sage, ich will in der Gemeinde immer Harmonie, also ich habe ein bisschen Probleme mit Menschen, die immer nur Harmonie wollen. Das Leben ist halt so, dass Harmonie nicht immer geht. Manchmal geht es halt nicht. Also, wenn ihr mal zu harmoniebedürftig seid, dann lest die Biografie vom Samuel Heppich, da werdet ihr dann kuriert. Der wird euch schon zeigen, wie Harmonie zu sehr ist. Harmonie ist gut, wenn sie Psalm 133 betrifft. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Aber es kann passieren. Die Bibel sagt, habt Frieden mit jedermann, so viel es an euch liegt. Aber wenn der andere nicht will, ja, was soll ich dann machen? Der andere will nicht, soll ich dann letztendlich mich vom Angesicht Jesu verscheuchen lassen, weil der andere nicht will? Soll ich mich vom Angesicht Jesu verscheuchen lassen, weil eine Führung in meinem Leben kommt oder ein Angriff oder eine Anfechtung, die ich nicht verstehe? Wisst ihr, da gibt es ein Kriterium. Alles, was mich vom Angesicht Jesu verscheucht, kommt aus der untersten Hölle. Egal, was es ist. Also muss ich mich wehren. Und jetzt kommt etwas. Es gibt nur einen einzigen Punkt, da darf man egoistisch sein. Und da bin ich schrecklich egoistisch. Da bin ich egoistischer wie sonst jemand. Das steht in 1. Timotheus 4, Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Jetzt sagt er, bleibe beständig dabei, dauernd. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich retten, als auch die, welche auf dich hören. Also wenn es darum geht, auf sich selber aufzupassen, dann müssen wir egoistisch sein. Da muss ich alles aufwenden, dass ich in Ordnung bleibe, dass ich vorm Angesicht Jesu bleibe. Wenn ich mir das versauen lasse vom Feind oder von Menschen, bin ich erledigt. Das ist, da muss alle Energie rein. Ich will vor dir stehen bleiben, egal was passiert. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ich muss ehrlich zugeben, ich verstehe nicht immer, was sich bei der Anfechtung abspielt. Ich kann dir oft nicht sagen, ist der Teufel oder ist Gott. Meine Frau und ich diskutieren oft, ist es jetzt vom Teufel oder ist es von Gott. Meine Frau sagt immer das Gleiche, ist nicht einfach zu unterscheiden, hat sie recht. Aber egal was es darf mich nie vom Angesicht Jesu vertreiben. Es darf nie so weit kommen, dass ich dieses vollkommene Opfer liegen lasse. Sondern ich muss mir immer bewusst sein, der Herr ist es, der hier wirkt. Und der Herr lässt auch zu. Und wenn ich zum Herrn fliehe, dann flieht die Finsternis. Es ist immer nur eine Frage, gebe ich dem Teufel eine Absprungbasis oder nicht? Stehe ich vor Gott in Christus, kann die Anfechtung mir nichts tun. Das ist der sicherste Schutz. Es gibt hier ein paar Dinge, die ungeheuer wichtig sind. In 2. Timotheus 4, Vers 17, da sagt Paulus, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Wisst ihr, da steht jetzt nicht, der Herr hat die Situation hinweggetan. Es gibt Situationen, die müssen wir um unsere eigene Situation, um unseres eigenen Wachstums, um unsere eigene Charakterstärkung willen durchleben. Nämlich nur so, sagt Paulus, konnte die Verkündigung völlig ausgerichtet werden. Wisst ihr, wenn ich das erkläre, mir glaubt das niemand, aber es ist tatsächlich so. Ich bin von Natur aus so schüchtern. Ich hatte früher als Kind ein Problem, wenn 2 oder 3 von meinen Schulkameraden zusammenstanden auf dem Schulhof und ich habe mich dazugestellt, ich habe es fast nicht geschafft. Ich habe es früher nicht geschafft, wenn man mich gekannt hat, in so einen Raum hier reinzukommen. Heute ist das weg, wie wenn es nie gewesen wäre. Ich war früher so sensibel, du musst mich nur anblasen, bin ich umgekippt. Heute bin ich teilweise wie Stahl. Aber das ist gekommen. Aber jetzt, wie kam das? Wisst ihr, das kam unter anderem, ich möchte das ganz praktisch erzählen, wegen Enttäuschung. Ich habe mit meinem Chef zusammen diese Bank aufgebaut. Er hat mich aber immer als kleiner Angestellter schön untergehalten. Das war eine der Enttäuschungen. Die nächste Enttäuschung war, er hat dann angefangen, mich zu plagen. Zum Beispiel, ich bin reingekommen, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und hat das Telefon geklingelt, war mein großer Chef. Da kam ein Schrei durchs Telefon, komm herauf! Dann habe ich gesagt, oh, der Ton hat mir schon gezeigt, da ist was im Busch. Dann sagt er, bring deine Bibel mit! Dann habe ich meine Bibel mitgenommen. Das war ja außergewöhnlich, dass der Bankchef sagt, du musst mit der Bibel bei ihm vor. Dann sagt er zu mir, schreib mich an, zeige mir sofort, wo geschrieben steht, dass du keine Kirchensteuer zahlen musst. Oh. Mir war dann klar, er ist am Abend hingegangen, hat seinen Gehaltszettel angesehen. Obwohl er unendlich mehr verdient hat wie ich, hat er gesehen, was er Kirchensteuer gezahlt hat. Und dann ist ihm eingefallen, der Kaufmann ist ja aus der Kirche ausgetreten und zahlt kein Kirchensteuer. Und über das kam er nicht mehr weg. Dann hat er mich am Morgen geschnappt. Und so gab es viele Erlebnisse in der Bank, wo ich ihm nicht unterschrieben habe, bei etwas, was nicht in Ordnung war. Konnte ich ja nicht von meinem Gewissen her. Dann hat er mich, wochenweise hat er gesagt, wenn ich kam und brauchte die Unterschrift von ihm, ja, weißt du, du hast mir ja auch nicht unterschrieben. Soll ich dir jetzt unterschreiben? So ging das die ganze Zeit. Und ich sage es mal vorsichtig, du wirst dann von Menschen enttäuscht. Aber ich musste das durchleben. Er hat mich angeklagt und gesagt, du hast diese Schulungsunterlage der Bank, du hast sie verschlampt, furchtbar, alles furchtbar. Ich habe alles liegen gelassen, habe stundenlang die Unterlage gesucht. Ich habe sie gefunden. In seiner Hutablage. Wisst ihr, du bist dann menschlich enttäuscht. Du hast dein Leben hier wirklich hingegeben und ich habe teilweise bis nachts um 21 Uhr gearbeitet für diese Bank und als ich dann mal pünktlich um 17 Uhr gegangen bin, hat er mich gefragt, hast du jetzt keine Lust mehr zu arbeiten? Wisst ihr, das sind Enttäuschungen menschlich. Wisst ihr, was da aber passiert ist? Da wurde aus dem Sensibelchen ein harter Mann. Ganz einfach. Gott hat das, was mir auch als Gläubiger ganz unangenehm war, und wo ich gar nicht wusste, was ich machen sollte vor Verzweiflung und manchmal nicht ausgehalten haben, gesagt, Herr, da konnte ich wohl beten, warum lässt das zu? Warum muss ich das erleben? Als das fertig war, ist was passiert. Schon in der Übergangsphase, die Phase ging ineinander, kam der Kampf auf Leben und Tod mit der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Und als ich dann die Kämpfe hatte, war ich so gestellt, dass ich diese Kämpfe abwickeln konnte, ohne nur zu zucken. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal gewackelt habe. Wäre die Kämpfe vorher nicht gewesen, keine Chance. Ich wäre erledigt gewesen. Wisst ihr, das ist mir klar geworden. Gott muss, das hat nicht Gott meinem Chef beigebracht. Versteht ihr, das war Teufel. Aber Gott hat mich in Versuchung geführt. Er hat mich dem ausgesetzt, der Teufel durfte es tun, mit dem Hintergedanke, dass ich vor Gott her zubereitet werde. Der wichtigste Punkt in dem ganzen Szenario war, dass ich vor Gott in Christus blieb und nicht enttäuscht davongelaufen bin und nicht angefangen habe, zum Beispiel dann zu sündigen oder locker zu werden, sondern zu bleiben. Wisst ihr, und da gibt es etwas, das kann auch andere Ebenen betreffen. Das steht in 2. Korinther 1, Abvers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Rettung. Wisst ihr, da ist ein ganz, ganz einfacher Punkt. Und zwar, die Bibel geht davon aus, dass ich im Endeffekt von Gott auch zubereitet werden muss, dass mein Charakter einfach nach der Bekehrung nicht passt. Das passt nicht. Also geht Gott hin und macht sich der Charakter so, durch das, dass er Anfechtung zulässt oder mich selber erzieht. Und zwar, er macht meinen Charakter so, dass er zu meinem Platz im Leib Christi passt, dass er zu meiner Gnadengabe passt, dass er zu meinem Maß des Glaubens passt und dass er zu meinem Arbeitsgebiet passt. Das heißt, ich werde maßgeschneidert. Und das Maßschneidern kann wehtun. Das muss man einfach feststellen. Und jetzt kommt das Problem. Wenn Gott es zulässt, dass der Feind mich angreift, oder wenn der Teufel mich angreift, dann darf ich diesen Dingen nicht nachgeben. Wisst ihr, wenn es dann anfängt, nur ein Beispiel, als die Ehe meiner großen Tochter zerbrach, ich habe das dann schon gesehen, was hinter der Kulisse geredet wird in der Gemeinde. Da darfst du dich nicht verrückt machen lassen. Ich habe dann einen Hund gekauft, einen Terrier. Man könnte jetzt sagen, du als Prediger, als Gläubiger, hast du einen Hund? Sag ich, natürlich, war das Beste, was ich je gemacht habe. Weil das hat mir geholfen, in der Phase, wo ich nur am Schreibtisch saß, jeden Tag mindestens eine Stunde in den Wäldern um Albstadt unterwegs zu sein. Und der Hund war für meine Kinder, jetzt sage ich es mal ganz spöttisch, als Ersatz für den Vater, der nicht da war, gar nicht schlecht. Das heißt, es war für mich gut. Ich habe aber gesehen, wie hinter vorgehaltener Hand die Gläubigen getuschelt haben. Das ist deren Hund. Zu Deutsch wird es dem zu wohl. Wisst ihr, wir dürfen uns von dem allem nicht abhalten lassen. Du musst nur sicher sein, dass du vor Gott in Christus bist. Natürlich achte ich genauso darauf, wenn mich die anderen Gläubigen ermahnen. Ich muss das prüfen vor Gott, ob die recht haben. Aber letztendlich, ich darf mich durch die Situation, auch wenn ich schlecht aussehe, nicht abhalten lassen. Als diese Trennung war, hat mir Gott etwas eingetrichtert, eingebläut, eingebrannt in die Seele. Selbst wenn du jetzt ganz schlecht aussiehst, du musst jetzt nur dafür sorgen, dass du vor Gott in Christus bleibst. Ich habe mich dann auch nicht mehr gewehrt. Ich habe mich nur noch ganz gering verteidigt und habe gesagt, ich bleibe jetzt so, jetzt muss der Herr handeln. Nach kurzer Zeit war die Front klar. Hat Gott angefangen, für mich zu streiten. Plötzlich kam es raus, was da alles war, was ich gar nicht gewusst habe. Wisst ihr, aber viel wichtiger war, ich war vor ihm in Ordnung. Ich konnte am Sonntagmorgen das Abendmahl nehmen, ohne mich zu versündigen. Ich konnte meine Dienste ausführen, ich konnte verkündigen, ich konnte ehrlichen Herzens mein Haupt erheben im Gebet vor Gott in Christus. Die ganzen Anfechtungen sind abgeprallt. Wenn ihr den Psalm 22 lest, die Bibel geht immer davon aus, dass wir alle Zeit sein Angesicht suchen sollen. Dann suche ich das Angesicht vor einer Person und jetzt möchte ich etwas betonen. Gott hat es gefallen, uns ein Geheimnis mitzuteilen, das schon erschreckend ist. Im Psalm 22 haben wir die geistlichen Leiden Jesu. Im Psalm 69 haben wir die seelischen Leiden Jesu. Und in Jesaja 53 die körperlichen Jesu, jeweils am Kreuz. Wenn du jetzt den Psalm 22 siehst, dann siehst du, dass der Herr Jesus, zu dem ich fliehe, zum Beispiel in Vers 2 schreibt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn ich jetzt Anfechtung habe und die Heilsgewissheit verliere und mich selber verdamme oder sage, die Sünde kann mir der Herr nicht vergeben, dann gibt es einen, der ganz genau weiß, was ich empfinde und bei dem ich abladen kann. Und darum sagt die Bibel in Hebräer 4, 14 bis 16, dass der Herr Jesus Mitleid mit meinen Schwachheiten hat. Ich kann also zum Herrn Jesus kommen in diesen Anfechtungen und das bei ihm abladen und treffe auf eine Person, die völliges Verständnis mit mir hat. Wisst ihr, und jetzt kommt es noch wichtiger, in dem Fall das noch viel Wichtigere, dass ich vom Angesicht Jesu bleibe, weil ich dort Ruhe kriege für meine Seele, weil er mich versteht. Und wenn man dann den Psalm weiterliest ab Vers 7, da sagt er, ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spotter, Leute und verachtet vom Volk. Was machst du, wenn sie dich verspotten? Was machst du? Sind doch noch nie verspottet worden. Ich bin schon verspottet worden. Ich bin auch schon als Prediger verspottet worden. Da musst du einfach mitleben. Du musst dir bewusst sein, der Herr Jesus hat es erlebt. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie reißen den Mund auf, schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, der soll ihn retten, er hat ja Lust an ihm. Wisst ihr, wenn die Leute dich verspotten und sagen, da, er hat doch so ein großes Maul und predigt davon, wegen mit Christus gekreuzigt, jetzt soll er das ertragen, dass ich ihn zum Beispiel beleidige. Wisst ihr, da erlebst du alles. Und ich muss mir einfach bewusst sein, ich habe einen Erlöser, der Herr Jesus, der alles selber erlebt hat am Kreuz. Der mich versteht und drum muss ich vom Angesicht Jesu bleiben. Wisst ihr warum? Dass ich mich von den Umständen nicht von seinem Angesicht abdringen lasse. Dass die Erfechtung nicht bewirkt, dass ich weggehe. Vor seinem Angesicht wird es verarbeitet. Sobald ich weggehe, kann ich nicht mehr verarbeiten. Er sagt zum Beispiel, Hunde umringen mich. Er kann auch mit der Unreinheit bestens mitfühlen. Er kann alles mitfühlen. Er hat alles durchlebt am Kreuz, was man sich vorstellen kann. Wir werden das auch sehen, wenn es um die Erfechtung durch Menschen geht, dass er das alles durchlebt hat bis in letzte Konsequenz. Und er ist hier vorgegangen in einer ganz einfachen Art und Weise. Er hat es bewusst durchlebt. Darum hat er auch die Betäubungsmittel am Kreuz abgelehnt. Wisst ihr, wenn ich jetzt zu meinem Jesus komme, gibt es nichts, was durch Erfechtung in meiner Seele zu einer Not führt, die ich bei ihm nicht abladen kann. Ich muss nur bereit sein, zufrieden zu sein, wenn ich vor Gott in Christus bin. Ihr begreift, meine Stellung vor ihm ist wichtiger als der Rest. Wenn es nur geht, dass ich vor Gott in Christus sauber bleibe, dass ich mich zum Beispiel, um mich nicht zu versündigen, nicht verteidige, dann muss ich zulassen, dass ich schlecht aussehe. Dann muss ich, obwohl ich mich verteidigen könnte, muss ich aufhören, mich zu verteidigen. Ich muss bewusst Nachteile in Kauf nehmen, auch vom Ruf her. Ich muss alles in Kauf nehmen, dass ich mit ihm in Ordnung bleibe. Wenn ich das nicht mache, dann wird es dem Teufel gelingen, mich abzudrängen. Und dann ist mein Seelenbereich offen. Und dann fliegt Pfeil auf Pfeil. Und dann passiert etwas. Dann werde ich versanden. Geistlich langsam versanden. Dann passiert das, was in Sendschreiber steht. Stärke, was im Begriff steht, zu sterben. Dann bin ich in einem geistigen Sterbeprozess, wo ich kaputt gehe. Und jetzt muss uns etwas klar sein. Im Teufel, sein ganzes Ziel ist nur diese Tatsache, dass ich kaputt gehe. Und da ist ein entscheidender Punkt, der mir klar geworden ist, später eine ganze Thematik auch mit der Erfechtung. Weil wenn dann das hart auf hart geht, dann kommt der Teufel und greift die Erlösung an. Es muss klar sein, diese Gedanken muss ich wegwerfen, das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Wisst ihr, Paulus hat Gläubige umgebracht. Muss ich sich vorstellen. Paulus war ein Gegner Gottes. Er sagt einmal, ich bin der elendste aller Gläubigen, ich bin nicht wert, ein Gläubiger zu heißen. Aber dann sagt er im Philipperbrief plötzlich etwas Entscheidendes. Philipper 3, dann sagt er, ich vergesse, was da hinten ist. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Durch Jesu Blut kann ich alles, was ich falsch gemacht habe, alles, was ich auch in der Anfechtung nicht geschafft habe, wo ich versagt habe ohne Ende, durch Jesu Blut kann ich vollständig im Bruchteil von Sekunde gereinigt werden, dass ich vollständig rein bin und vor Gott in Ordnung. Ich kann meine eigene Sündenatur, indem ich annehme, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, brechen und kann hier völlig zur Ruhe kommen vom Angesicht Jesu. Ich kann durch diese Haltung, diese Schallplatte völlig zerstören. Und dann kommt mein Herz völlig zur Ruhe. Und dann wird eine Anfechtung mir nicht einmal das Geringste anhaben können. Sonst wird genau das passieren, was ich erlebt habe. Ich muss aber ehrlich sein, es hat nicht immer so reibungslos geklappt. Ich bin auch manchmal fast verzweifelt. Ich habe gehadert, ich bin fast kaputt gegangen. Letztendlich ging es gut, da bin ich dem Herrn dankbar. Aber letztlich muss man ganz nüchtern sachlich sagen, wenn ich so bleibe, vom Angesicht Gottes, in Christus, mich nicht abdringen lasse, dann werde ich diese Anfechtungen als positiv empfinden. Dann werden sie mich stählen. Dann werden sie meinen Charakter herausbilden. Dann werden sie mich klar machen. Dann wird mir Gott meine Unsitte austreiben. Dann wird er mir helfen, dass ich einen festen Hals habe und kein Wendehals mehr bin. Ihr wisst, was ich meine. Wenn man sich auf mich verlassen kann. Zu mir kam ein Bruder und sagte, ich habe Kassette von dir gehört vor 30 Jahren. Du sagst ja immer noch das Gleiche. Und dann sage ich, ja, meine lieben Brüder, wehe mir, wenn ich was anderes sagen würde. Wisst ihr, begreift, dann wirst du stabil, trotz Fehler. Wisst ihr, ich erkenne meine Fehler vielleicht viel besser wie früher. Ich empfinde meine Fehler viel größer wie früher. Aber ich habe jetzt etwas gelernt. Die Erfechtung, egal was passiert, wenn ich vor Gott in Christus bleibe, dann ist nur ein Streifschuss. Kein Volltreffer. Es ist nur ein Streifschuss. Und Streifschuss überlebst. Wenn du den Streifschuss überlebt hast, wirst du stärker. Das ist der entscheidende Punkt. Das Erleben der Erfechtung muss als Ende immer eine einzige Sache haben. Egal was passiert. Ob es ein Zimmer ist, der mit Steine wirft. Bei mir Jesus hat der Petrus verleugnet. Beim Paulus ist der Barnabas davongelaufen. Es gibt tausende Dinge. Die Korinther haben den Paulus verlästert. Es gibt tausende Dinge. Aber vor Gott zählt er nur eines, wenn es rum ist, dass ich vor Gott in Christus bin, die richtige Stellung habe, dann ist gewonnen auf allen Ebenen. Wisst ihr, ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin nicht hier, um jemanden zu unterhalten, sondern ich habe nur ein Ziel. Wenn wir alle nach Hause gehen, wisst ihr, wenn ich zuerst predige? Mir. Ich sage ja nur das, was die Bibel sagt, aber das trifft mich genauso. Ich habe nur ein Ziel, auch wenn diese Zusammenkunft vorbei ist, dass ich bezüglich der Anfechtung mir wieder ganz klar im Herzen einbrennen lasse, egal was passiert, vor Gott in Christus. Du darfst die Nerven nicht verlieren, du musst vor ihm stehen bleiben. Sage ich alles zweitrangig im Vergleich zu meiner Stellung zu meinem Jesus. Dann ist gewonnen. Ich möchte beten. Herr Jesus, du bist der erhöhte Herr, du hast durch dein kostbares und teures Blut diesen Dämonengürtel zerstört. Du hast die Himmel durchschritten, du hast den Eingang ins himmlische Heiligtum freigemacht. Wir können durch dein Blut mit einem einfachen Glaubenssack vor dein Angesicht treten. Was für eine Herrlichkeit. Und der Vater im Himmel ist so treu, dass er uns erzieht, jedes Glied in deinem Leibe. Und 2. Korinther 1 ist Tatsache, du musst es zulassen, dass bei uns bestimmte Dinge passieren, dass wir einfach zubereitet werden. Jetzt gib uns Gnade, dass wir, egal was passiert, dass wir vor dir in dieser Stellung in Christus stehen bleiben, vor deinem Angesicht und uns nicht mehr im seelischen Bereich abgleiten lassen, nicht mehr versumpfen, dass die Schallplatte gar nicht mehr anfängt zu drehen, sondern dass wir vor dir bleiben. Gib uns da den Blick dafür, gib uns den Mut dazu, auch Dinge, die für uns so wichtig sind, dass die völlig egal sind und dass selbst wenn was schief geht, dass es keine Rolle spielt, wenn wir mit dir in Ordnung sind. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Letztendlich nicht wegen uns, sondern dass du verherrlicht wirst durch dich, der Vater im Himmel. Amen. Amen.